Die Stadt Jena hat eine lange Tradition in Sachen Bildung und neben der Friedrich-Schiller-Universität ist es vor allem die Jena-Planschule, die weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt ist. Sie geht zurück auf den Pädagogen Peter Petersen, der das Schulkonzept 1927 erdacht hat. Und für viele Menschen steht Petersen deshalb für reformpädagogische Ansätze, in denen es um selbstständiges und gemeinsames Arbeiten von Schülerinnen und Schülern geht, keinen Frontalunterricht. Und auch in der Zunft der Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler gilt er als einer der Klassiker der Zunft. Doch das ist nur die eine Seite, denn Petersen hat sich auch den Nationalsozialisten angedient und völkische und antisemitische Texte veröffentlicht. Und am Telefon begrüße ich nun einen, der sich länger mit Petersen beschäftigt hat, nämlich den Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeier. Guten Morgen, Herr Ortmeier.
Guten Morgen.
Herr Ortmeier, Sie haben ein Buch geschrieben namens Mythos und Pathos statt Logos und Ethos. Dabei geht es unter anderem um Petersen. Sind denn Petersens rassistische Äußerungen nur ein Ausrutscher oder ein Tribut an die Zeit, wie oft behauptet wird?
Eine schwierige Frage, weil man natürlich nicht in die Köpfe der einzelnen Erziehungswissenschaftler, die in der NS-Zeit sich so angebiedert hat, hineindringen kann. Für mich ist entscheidend, dass es diese Artikel gibt, und zwar in einem größeren Umfang und systematisch von 1933 bis in die Kriegszeit, bis in die 40er Jahre. Deswegen kann man objektiv auf keinen Fall von bloßem Ausrutscher oder einmaliger Anpassung oder so etwas reden. Und zusätzlich gibt es ja auch noch die Briefwechsel von Petersen, die jetzt nicht für die Öffentlichkeit geschrieben waren. Auch hier spricht er etwa von der weißen Rasse und zeigt, dass er deutlich ein Rassist war.
Aber gibt es denn jetzt einen Petersen vor 1933, der ein Reformpädagoge ist, und einen Petersen nach 1933, der sich dem NS angedient hat und seine Meinung vielleicht geändert hat? Oder lassen sich auch in den Texten vorher schon Ansätze finden, die eine rassistische Ideologie begründen?
Beides ist richtig. Wir haben sowohl Gedanken, mittelalterliche, reaktionäre Gedanken bei Peter Petersen, die schon immer existieren, im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in der NS-Zeit und nach 1945. Aber es wäre Unsinn, eine zwingende Kontinuität zu behaupten. Andere rechtskonservative Pädagogen und Erziehungswissenschaftler wie Theodor Litt haben sich trotzdem 1933 nicht derartig verhalten wie Petersen, sondern sogar klare, deutliche Kritik an Rosenberg geübt. Es gab also durchaus die Möglichkeit für Petersen, der in der Tat in der Weimarer Republik reformpädagogische Ansätze vertreten hat, sich nicht an das NS-Regime anzubiedern. Also wenn es Kontinuitäten gab, reaktionäre Kontinuitäten, dann gab es gleichzeitig aber auch einen gewaltigen Bruch, denn 1933 wurde ja verbrecherische Ideologie zur Praxis. Die Menschen wurden wirklich ermordet, die Menschen wurden ins KZ gesteckt, Kinder wurden entweder sterilisiert oder später ermordet. All das war vor 1933 nicht der Fall und insofern kann man nicht einfach nur von einer Kontinuität bei Peter Petersen reden.
Petersen selber hat auch Kontakt mit dem KZ gehabt, allerdings hat er dort Vorträge gehalten, er war nämlich in Buchenwald. Was wissen wir darüber?
Norwegische Studenten hatten gegen das Nazi-Regime protestiert und waren verhaftet und in das KZ Buchenwald verbracht worden. Und in der verqueren rassistischen Ideologie der Nazis waren die Norweger sozusagen nordisch. Und Petersen hatte den Auftrag, dort für die SS norwegische Studenten als Kollaborateure zu gewinnen. Das war nun einer der widerlichsten Dinge in der Biografie Peter Petersens. Er kann nun wahrlich nicht sagen, dass er von den Verbrechen der Nazis nichts gewusst hat. Er war in KZ Buchenwald und er hat dort für das NS-Regime Vorträge gehalten. Eine der übelsten biografischen Details.
Nun gibt es in Jena die Jena-Planschule, die wieder auferstanden ist sozusagen. Und der ehemalige Karl-Marx-Platz trägt nun in Jena Petersens Name. Wie wird denn jetzt in Jena damit umgegangen, beziehungsweise wie ist denn auf Ihre Veröffentlichungen reagiert worden?
Das ist sehr unterschiedlich gewesen. Ich denke, dass die positive Arbeit, die in der Jena-Planschule in Jena und in anderen Städten geleistet wird, die wird ja für die Kinder geleistet, nicht für Peter Petersen, die wird so oder so weitergehen, auch wenn sich eben herausstellt durch weitere Studien, dass Peter Petersen auch privat und biografisch noch mehr in das NS-Regime verstrickt war, als wir heute wissen. Aber die Jena, die dort mitdiskutieren, die sich für das Thema interessieren, sind sozusagen in mehrere Teile unterschiedlich gespalten. Ich war auf einer Podiumsdiskussion am 5. Oktober dort und es gibt eben eigentlich kaum jemand, der heute noch bestreitet, dass Petersen in der NS-Zeit diese Dinge geschrieben hat und sich als Rassist und Propagandist der Nazis selbst betätigt hat. Der Streit geht darum, ob man das aufrechnen kann. Hier die großen Verdienste und hier das NS-Regime. Und dann macht man einen Strich drunter und sagt, das NS-Regime war nicht so wichtig, die Verdienste wiegen mehr. Und das ist die eigentliche Katastrophe, die jetzt ansteht. Wenn man jetzt, wo jeder über diese NS-Geschichten Bescheid weiß, sagt, die wiegen nicht so schwer, der Antisemitismus ist nicht so schlimm gegenüber den Verdiensten, die er gehabt hat, weil er den Wochenplan einführt, die Gruppenarbeit in Deutschland bekannt gemacht hat und Ähnliches erfunden hat. Er ja die Reformpädagogik auch nicht. Andere Reformpädagogen wurden von den Nazis ermordet und ins Exil getrieben. Für sie sollte man eine ehrende Gedenken finden und nicht für Peter Petersen.
Nun erinnert mich der Fall in der Diskussion um Petersen um eine andere Diskussion, die es in Jena vor ein paar Jahren gab, nämlich um den Kinderarzt Yusuf Ibrahim. Ja. Auch er war ein hoch angesehener Mediziner und gleichzeitig verwickelt in das Euthanasieprogramm. Was meinen Sie, warum fällt es vielen Menschen so schwer, sich von diesen Bildern zu verabschieden und anzuerkennen, dass diese Männer, die ihre Verdienste haben, eben auch in das NS-Regime so verwickelt waren, dass sie heute keine Vorbilder mehr sein können?
Das ist ein interessantes psychologisches Phänomen. Hier steht der Teil fürs Ganze, pars pro toto. Das heißt, man identifiziert sich sozusagen an diesen Personen mit einem großen Teil der Bevölkerung Deutschlands, die eben ähnlich gehandelt und ähnlich mitgelaufen ist, auch wenn sie nicht so prominent waren und auch wenn sie nicht immer in solche mörderischen Dinge verwickelt waren wie der Kinderarzt. Und jetzt beginnt so eine Art Entschuldigungstheorie, die in der Bundesrepublik nach 45 eine große Konjunktur hatte. Man versucht zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Und da ist gar nicht der Petersen wichtig, sondern dahinter steht, dass wenn man ja so mit Petersen umgeht, man auch mit XY, A, B, C, D, E, F, also anderen Personen ähnlich umgehen müsste und dann würden irgendwelche Schäden entstehen, die man sozusagen in militärischen Kategorien fasst und dann und dann und dann. Das heißt, man bauscht das Ganze zu einem Generalproblem Deutschlands und der deutschen Geschichte auf und sagt, so können wir mit unserer Geschichte nicht umgehen. Es waren doch nur 12 Jahre. Diese Relativierung der NS-Zeit hat eine lange Tradition, betrifft eben auch Philosophen wie Heidegger und so weiter und so fort. Und erinnern wir uns, dass Bundeskanzler wie Kiesinger selber in das NS-System verwickelt waren, nicht nur als NSDAP-Mitglieder, sondern auch als Propagandisten. Das ist also eine alte Geschichte.
Aber dass es in der alten Bundesrepublik viel Verharmlosung und natürlich auch starke braune Wurzeln gegeben hat, ist das eine. Jetzt ist Jena ja auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und die DDR hat sich ja eher als antifaschistischer Staat verstanden. Fällt es gerade deswegen vielleicht den Menschen auch schwer, sich davon zu verabschieden, weil sie das Gefühl haben, dass sie ja eigentlich doch sich damit auseinandergesetzt haben und jetzt trifft es gerade die Leute, bei denen man es vielleicht nicht ausführlich genug getan hat?
Die Nazi-Vergangenheit von Peter Petersen war ja bekannt. Er wurde ja nicht in der SED 1970 geehrt, sondern 1990, 91 wurde der Platz umbenannt, der peinlicherweise vorher auch noch Adolf-Hitler-Platz hieß, dann Karl-Marx-Platz, jetzt Peter-Petersen-Platz. Die Wissenschaftler in Jena, in Erziehungswissenschaften und Historiker wussten natürlich von dieser Nazi-Vergangenheit von Peter Petersen, die ja auch schon in der DDR thematisiert wurde und in der Bundesrepublik seit den 80er Jahren heftig diskutiert, aber auch schon in den 50er, 60er Jahren bekannt war. Das ist das eigentlich Furchtbare, dass nun gesagt wird, man wusste das damals nicht, was objektiv nicht stimmt. Und die Frage, ob es nach der sogenannten Wende 1990 dann eine naive Herangehensweise gegeben hat an Peter Petersen, die ist natürlich zu stellen, aber das kann man nicht pauschalisieren. In der Bevölkerung gibt es völlig unterschiedliche Meinungen, in der Politik gibt es verschiedene Meinungen. Ich glaube also nicht, dass es in erster Linie ein sogenanntes Ostproblem ist. In der Bundesrepublik gibt es solche Schulen auch. Allerdings, das muss man sagen, in Hamburg, Köln, Mannheim und anderen Darmstadt, in anderen Städten ist klar gesagt worden, dass man den Namen ändert und Jena ist besonders hartnäckig und das liegt vielleicht daran, dass man eigene Fehler nicht zugeben will, die in der Generation der heute an der politischen Schalthebel sitzenden Leuten gemacht wurde. Eigene Fehler zugeben ist schwer und ich denke, das ist aber in Jena nötig.
Sie haben es bereits gesagt, zahlreiche Petersen-Schule wollen jetzt ihren Namen ändern oder haben das teilweise auch schon getan. Jetzt ist natürlich das Leichteste zu sagen, na gut, dann heißt der Petersen-Platz nicht mehr Petersen-Platz und damit ist die Diskussion beendet. Was würden Sie denn empfehlen, wie man in der Öffentlichkeit genau mit dieser Frage der NS-Vergangenheit von solchen Menschen wie Peter Petersen umgehen soll?
Mir geht es nicht um einen administrativen Akt des Umbenennens, mir ist die Diskussion und da ist Jena nun in anderer Hinsicht vorbildlich. Eine Diskussion über mehrere Monate, auch eine kontroverse Diskussion, auch eine Diskussion, wo Dinge passieren, die man nicht so schön findet. Das alles ist nötig und ist mir viel wichtiger als die Umbenennung. Dass jetzt wir am Telefon darüber diskutieren, dass es einen Konflikt gibt, der ausgetragen wird. Das ist entscheidend. Und am Schluss darf jedoch nicht stehen, dass man einfach nur den Namen ändert, sondern ich bin sehr dafür, eine Dokumentation über diese volksverhetzenden Artikel von Peter Petersen in mörderischen Zeiten in der NS-Zeit an diesem Platz aufzustellen, auf die Geschichte des Platzes insgesamt einzugehen, auch die Namensänderungen zu dokumentieren und in einer Dauerausstellung möglicherweise die verbrecherischen Äußerungen Peter Petersens in der NS-Zeit auch zu dokumentieren, damit jeder, der dort vorbeigeht, die Begründung kennt, warum die Namen geändert wurden. Denn die Begründungen sind wichtiger als das Resultat.
Gut, dann kann man nur hoffen, dass die Diskussion in Jena weitergeht und vielleicht auch zu so einem Ergebnis kommt, wie Sie es eben gerade skizziert haben. Ich danke Ihnen erstmal für die Informationen.
Ich danke Ihnen auch, wünsche Ihnen einen schönen Tag allen Hörerinnen und Hörern.
Das war der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeier über die braune Vergangenheit von Peter Petersen, dem Begründer des reformpädagogischen Ansatzes Jena Plan. Und wer all das nochmal nachlesen will, beziehungsweise die Texte selbst nachlesen möchte, der kann es in einem Buch tun, was Benjamin Ortmeier veröffentlicht hat. Mythos und Pathos statt Logos und Ethos zu den Publikationen führender Erziehungswissenschaftler in der NS-Zeit. Und da geht es, wie gesagt, zum nicht geringen Teil auch um Peter Petersen. Und in diesem Buch finden sich, wie gesagt, die Veröffentlichungen Texte aus der NS-Zeit von Erziehungswissenschaftlern. Das Buch kostet leider 68 Euro, dürfte deswegen nicht zum Schmökern geeignet sein, dürfte aber eigentlich in jeder gut sortierten Bibliothek zu finden sein. Ich sage es nochmal, wie es heißt. Mythos und Pathos statt Logos und Ethos zu den Publikationen führender Erziehungswissenschaftler in der NS-Zeit.